This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Letzte Woche passte es dann irgendwie terminlich nicht. Jetzt haben wir in der GFL-Sommerpause. Das heißt, wir haben ganz viel Zeit, uns die Liga im Detail anzuschauen und was in den 8 bis 10 Spielen, die jedes Team gespielt hat, so passiert ist. Wobei München und Frankfurt sind noch bei 7, aber alle anderen haben 8 bis 10 gespielt. Das war die Hinrunde in der GFL. Wir schauen heute auf die GFL Nord, nächste Woche dann auf die GFL Süd und fassen zusammen, was da die letzten Wochen so passiert ist. Wir, mein Name ist Nicola Martin und wie immer bei Road to German Bowl mein Kollege Christian Schimmel auch in der Leitung. Hallo Christian.
Hallo Nicola.
Ja, dann lass uns mal auf die GFL Nord schauen. Die GFL Nord, angeführt nach 10 Spielen von den Dresden Monarchs, 16-4 Punkte. Die Dresden Monarchs, alles gewonnen, was sich ihnen in den Weg gestellt hat, außer 2 Spiele, nämlich gegen die Teams, die auf Platz 2 und 3 der Tabelle stehen, zu Hause gegen Braunschweig verloren und bei den Rebels radikal unter die Räder gekommen. Die Dresden Monarchs, neuer Headcoach, also im Umbruch, auch neues Team, weniger Europäer als die letzten Jahre, hat man das Gefühl. Und ein neuer Quarterback, Trenton Norwell, der, das haben wir durchaus kritisch angemerkt, vielleicht ein Turnover-Problem hat, 35 Touchdowns, 15 Interceptions geworfen, aber hat einen Go-To-Guy, Mitchell Page, 1286 Yards, jetzt schon 18 Touchdowns und ja, das reicht, um ein Team im Umbruch zu tragen und die Dresden Monarchs, das können wir jetzt schon sagen, dürften sich mühelos für die Playoffs qualifizieren.
Die werden sich mühelos für die Playoffs qualifizieren und sind auf jeden Fall in Rennen um die Plätze 1 bis 3. Ich sehe die nicht mehr schlechter als Platz 3 reinkommen. Da gibt es doch jetzt eine kleine Lücke nach zu Köln und Potsdam.
Und genau, in Potsdam, da haben sie den direkten Vergleich schon gewonnen.
Durch 2 Siege.
Das heißt, die Wolves, die jetzt schon 3 Niederlagen mehr haben, da müssten die Monarchs also in der Rückrunde 4 Spiele mehr als Potsdam verlieren. Und Potsdam hat nur noch 5 Spiele. Das heißt, im Grunde genommen, Potsdam müsste anbieten durch und Dresden dürfte nur noch ein Spiel gewinnen. Dann könnte Potsdam die Dresdner noch überholen.
Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja, aber irgendwie stehen sie deutlich besser, als ich das vor der Saison vermutet hätte. Weil du hast es angesprochen, es gab einen ziemlichen Umbruch im Kader. Es gab es gab einen neuen Headcoach. Und es gab viel Unsicherheit vor Saisonstart, wo man denn steht. Die beiden Spiele gegen Potsdam haben dann relativ viel Hoffnung gemacht. Auch wenn da durchaus eine Niederlage hätte bei sein können bei den 2 Siegen. Übrigens, ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen über MVP und ähnliches Gedanken gemacht. Ich glaube nicht, ich finde nicht, dass du an Mitchell Page vorbeikommst.
In der Auswahl, ja, klar.
Das ist momentan einer der allerbesten Spieler für mich in der Liga. Den hat bis jetzt kaum einer gestoppt bekommen, wenn man sich das auch mal ansieht. Der hat bis jetzt an Receiving Yards ungefähr über 300 Yards mehr als der zweitnächste produziert. Zugegeben auch 2 Spiele mehr als beispielsweise die Comets und 3 Spiele mehr als Myrop Nielsen, der jetzt für Potsdam 2-mal gefehlt hat, aber das ist vielleicht der größte Difference Maker in der Liga im Moment.
Also nur und im eigenen Team, wenn man sich das anschaut, Page 80 Catches auf 2 genau für 36 Catches, Shallow 33 Catches, das heißt, er hat mehr Catches als 2 und 3 in seinem Team zusammen und hat übrigens 360 Yards mehr alleine als der zweitbeste, der drittbeste Receiver in seinem Team, ja, und 8 Touchdowns mehr.
Und ich meine, das sind hier keine Blinden. Mein Mike Shallow war letztes Jahr bei den World Games dabei, wenn mich nicht alles täuscht, als Nationalspieler und also
und wäre wahrscheinlich im Slot, wenn Deutschland die EM dieses Jahr spielen würde. Würde ich vermuten, zusammen mit Nikolai Schumann gesetzt. Also gerade die Receiver-Position, glaube ich, die beiden werden dabei.
Ja. Und wie gesagt, deswegen für mich eine der Difference-Maker. Norwell, habe ich den Eindruck, hat seine Turnover ein bisschen runtergefahren. 15 Deceptions in 10 Spielen ist halt immer noch zu viel. Das sind 1,5 Picks pro Spiel. Und auch das Completion-Percentage ist jetzt nicht berühmt. Er leidet halt so ein bisschen darunter, dass die Dresdner nicht wirklich laufen können. Oder sich da zumindest oft schwerer tun, als sie es vielleicht müssten. das mag vielleicht auch dem Umbruch geschuldet sein, der an der Offense nicht ganz beschwerdefrei vorbeigegangen ist.
Aber wir haben hier einen Quarterback, der eigentlich im College eine Karriere als Pocket-Passer gemacht hat. Ja. Hinter einer O-Line, wo wir schon letztes Jahr vor dem Umbruch Fragezeichen hatten. Das macht er relativ gut. Ist auch mobil, hat schon 3 Touchdowns selbst erlaufen. Selbst wenn man die Sacks abzieht, ist er bei netto 4 Yards pro Lauf. Das ist okay. Wie gesagt, das Hauptproblem und was sie teilweise echt in Probleme gebracht hat in der ersten Halbzeit gegen Kiel zum Beispiel oder gerade auch gegen die Rebels oder in der ersten Halbzeit gegen Potsdam, das waren diese Interceptions, wo man auch teilweise einfach sagen muss, das sind keine Interceptions, die seine Receiver verursachen, das ist einfach schlechter Read und schlechter Wurf.
Ja, ich meine, sein großes Problem ist, dass er halt oft zu lange seine Mitspieler anschaut und davon dann die Defensive Backs profitieren. Er ist eigentlich kein inakkurater Quarterback. Das scheitert bei ihm eigentlich nicht, dass er die Bälle an Spots bringt, also die Bälle nicht an Spots bringt, an die er sie bringen will.
Es dauert aber zu lange.
Genau, das ist die Quintessenz, aber ja, mal gucken, vielleicht wird das nach der Sommerpause auch ein bisschen besser. Dennoch steht Dresden, wie gesagt, für mich besser da, als ich das vermutet hätte, haben eine Chance auf die Nordmeisterschaft, da müsste ein bisschen was passieren, unter anderem dann ein Rückspielsieg gegen die Lions, wo sie in einem Spiel, wo sie nicht komplett chancenlos waren, aber ja, das wird man abwarten müssen, aber ich denke, wenn Dresden auf Platz 2 oder 3 nach Hause kommt, dass man sich da in dieser Saison nicht drüber beschweren würde.
Zu spät gehört für mich übrigens auch zu schlechter Wurf, also schlechte Entscheidung einfach. Ne?
Ja, klar.
Nur, dass wir uns da einig sind.
Ja, klar. Das gehört zur Quintessenz eines Quarterbacks, dass er im Idealfall auch mit Antizipation wirft, sprich die Bälle, die Wurfbewegung abschließt, bevor der Receiver überhaupt an dem Spot ist, wo er sein sollte. Das ist Norwell nicht, das muss man sagen.
Restprogramm. Hildesheim auswärts unter anderem, Berlin Rebels zu Hause, Braunschweig auswärts, Köln zu Hause. Und das müsste es dann gewesen sein. Hildesheim, also, Berlin, Köln und Braunschweig. Genau, sie haben nur noch 4 Spiele, sie haben ja schon 10 gespielt. Und dann ist das Ding durch. 2-2 ist Pflicht.
Ja.
3-1. Also ein Sieg gegen die Rebels wäre sehr gut aus Dresdner Sicht, glaube ich. Also aus dem eigenen Anspruch heraus. 4-0 wäre herausragend, aber wird schwer.
Genau. Also Hildesheim ist Pflicht, zumal Hildesheim jetzt mehr oder weniger durch ist. Wir werden auf die Abstiegskandidaten noch am Ende dieses Podcasts noch zu sprechen kommen. Köln scheint doch nicht diesen Schritt nach vorne gemacht zu haben, wie wir das alle gedacht haben. Das war ein sehr problemloser Sieg, den sie da angefahren haben. Und wie gesagt, das Spiel gegen die Rebels könnte halt dann wirklich schon entscheiden, ob sie eher Richtung 2 oder Richtung 3 rauskommen, beziehungsweise wenn sie das gewinnen, geben sie sich vielleicht dann auch eine Chance, im letzten Spiel gegen die Lions noch um Platz 1 zu kämpfen.
Und es ist deshalb wichtig, weil es der Unterschied ist zwischen einem Heimspiel gegen Marburg, / Kempten, / München,
ja.
/ irgendwie in da unten und ein Auswärtsspiel in Frankfurt, / Schwäbisch Hall.
Ja, genau. Das ist der
Unterschied zwischen Halbfinale und sang- und klanglosen Viertelfinale aus.
Sang- und klanglos vielleicht nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du dieses Spiel auswärts schwerlich gewinnst. Ich meine, sie waren in Frankfurt letztes Jahr nicht komplett chancenlos, aber ja.
Aber die Defense von Frankfurt hat schon eine Duftmarke gesetzt. Gut, dann kommen wir zu den Braunschweigern, die New Yorker Lions, die 2 Spiele weniger haben. Mit 14-2 auf Platz 2 in der Tabelle liegen. Die haben 2 Spiele weniger. Liegt auch daran, dass sie Europapokal gespielt haben gegen La Corne Flash, gegen die Amsterdam Crusaders und dann im Euro Bowl gegen Frankfurt, den man ganz knapp 2019 gewonnen hat, nach 2 Scores Rückstand. Auch hier ein großer Umbruch. Der Coaching-Staff zwar zusammengeblieben, aber halt unter anderem nicht mehr Casey Terrio als Quarterback, sondern Jadrian Clark kommt von den Kirchdorf Wildcats. Vielleicht den besten Quarterback der GFL 2, dann den besten Running Back der GFL 2 geholt, in Person von Lenoris, wie heißt er nochmal? Lennis McFerrin, genau. Lennis McFerrin, der als Ersatz kam für den verletzten Kida Running Back aus dem letzten Jahr.
McClendon.
Genau. Jetzt Chris McClendon. Jetzt haben wir die Lions, die gegen die Rebels verloren haben, zu Hause nach dem Euro Bowl. Die Rebels, die es damit noch selber in der Hand haben, übrigens Nordmeister zu werden, aber die Lions, die obwohl es im ersten Spiel gegen La Courneuve alles andere als famos aussah und obwohl Troy Tomlin sich oft im Interview beschwert hat, dass sein Team keine Vier-Quarter-Football spielt und er damit nicht so wirklich zufrieden ist, die das ziemlich souverän runtergespielt haben. Der Unterschied ist dennoch, also so ganz aus dem Stadion geschossen wie letztes Jahr werden die Gegner dann nicht. Ich erinnere mich, das Spiel gegen Dresden waren, glaube ich, 41-6. Das war dieses Jahr schon ein bisschen enger. Gegen die Rebels verloren. Letztes Jahr die Rebels, glaube ich, in Braunschweig untergegangen. Im Rückspiel eine Chance gehabt, weil Tom van Doyen Quarterback gespielt hat, weil Casey Terrio verletzt war. Und gegen die Huskies und den Invaders, ja gut, das waren halt 40-Punkte-Siege, aber es wirkte nicht so ganz so 50 Punkte zur Halbzeit, wie teilweise gefühlt letztes Jahr. Sie sind gut, sie finden sich, aber wir haben jetzt auch gegen Frankfurt gesehen, da kann Gegenwehr kommen. Das wird vielleicht nicht so ganz Walk in the Park wie die letzten Jahre.
Nee, wobei das Halbfinale gegen Frankfurt letztes Jahr ja auch schon nicht mehr war. Und im German Bowl haben sie es auch verloren. Zwar äußerst knapp und noch mit einigen Unzulänglichkeiten. Die haben sich stabilisiert. Die spielen jetzt wieder auf dem Niveau, dass sie sagen, für mich sind die im Norden im Moment die beste Mannschaft. Und ich glaube auch Stand heute, dass sie Nordmeister werden. Wobei man immer das Gefühl hat, dass ein Ausrutscher irgendwie drin ist. Also gerade die Partien, die jetzt noch anstehen. In Potsdam haben sie zwar sehr deutlich geschlagen, da hatte Potsdam auch einen kompletten Off-Day. Bei denen müsste man echt nochmal gucken, was da schief läuft. Aber das ist halt eine schwere Partie. Die Partie in Berlin ist unangenehm. Kiel ist jetzt auch eine andere Mannschaft als im ersten Spiel. Das wird mit Sicherheit kein 42-3 werden, auch wenn die mit Sicherheit da gewinnen werden. Also sind auch schon noch einige heftige Spiele da vorhanden. Aber trotzdem, also klar,
das Ding ist halt, man hat das Gefühl, letztes Jahr hatte Kiel halt mit voller Kapelle 42-3 verloren. Während dieses Jahr man das Gefühl hat, dass Kiel auch einen Rückschritt gemacht hat, ne?
Kiel hat einen Rückschritt gemacht und ich weiß noch nicht, ob Dresden insgesamt talentiert oder besser ist als die Mannschaft aus dem letzten Jahr. Das würde ich auch mal in Zweifel stellen, auch wenn sie jetzt momentan auf Platz 1 stehen. Von daher, ich denke, Braunschweig hat einen kleinen Schritt nach hinten gemacht. Der wird vermutlich reichen, um Nordmeister zu werden. Der wird, ob sie jetzt Erster oder Zweiter werden, gegen Allgäu, Marburg, Ingolstadt, München, Kirchdorf, Stuttgart, whoever Dritter und Vierter im Süden wird es auch reichen im Viertelfinale. Spannend wird es dann wirklich im Halbfinale. Und das alles unter der Voraussetzung, dass sich jetzt nicht groß Spieler verletzen. Sie hatten zum Teil auf der Receiver-Position dieses Jahr massive Probleme.
Aber ja, Lennis McQuarrie hat sich schwer am Arm verletzt, fällt lange aus.
Ja, und David McKenzie wollte ja eigentlich nur so einen Stand-by-Spieler machen. Der wird jetzt vermutlich wieder relativ viel Einsatzzeit sehen. Und trotzdem sind die Lions ziemlich der Favorit, aber sie sind halt nicht mehr dieser 30-Punkte-Favorit, sondern sie gehen vielleicht in die Spiele dann mit 7 bis 10 Punkten rein, wenn man jetzt einen Spread machen würde. Das tut der Liga, glaube ich, gut. Aber Tomlin wird das nicht gefallen, dass man näher dran ist am Rest, weil dadurch kannst du halt an einem schlechten Tag auch mal Spiele verlieren. Und das war in den letzten Jahren, zumindest mit Terrio, eigentlich in der regulären Saison kaum drin.
Dieses Jahr, die Halbfinals könnten sehr interessant werden. Da sind durchaus Überraschungen möglich. Jo, das also zu den zwei Top-Teams im Norden. Die Teams, die wir auch klar auf Kurs sehen, die ein Playoff-Heimspiel zu erreichen. Dann kommen wir mal nach einer kurzen Pause zu den Teams, die quasi in der Hand sind. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Teil 2 von The Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt also über Die Berlin Rebels, die Colorado Crocodiles, das sind die Teams, die jetzt auf Platz 3 und 4 im Augenblick rangieren. Die Rebels 8 Spiele, 6 Siege, 2 Niederlagen. Ein deutliches Statement gegen die Dresden Monarchs, 30-7. Ein Überraschungssieg in Braunschweig, 26-21, der vielleicht auch deshalb so überraschend war, weil sie zwischendurch 24-6 zur Halbzeit geführt haben, was in der Deutlichkeit selten passiert ist in Braunschweig die letzten Jahre. Das sind die guten Nachrichten. Auf der anderen Seite stehen auch eine Niederlage gegen Potsdam zu Hause zu Buche, 20-31, und vor allen Dingen eine total unnötige Niederlage gegen Kiel, ein Spiel, in dem man 21-6 zur Halbzeit geführt hat und dass man 24-28 verliert, sonst wäre es wahrscheinlich in der Tabellenführung vielleicht noch ein Tick deutlicher. Terrell Robinson, der Quarterback, wir kennen das System der Rebels, ja, das ist sehr, sehr lauflastig, mobiler Quarterback, und ja, im Endeffekt sind sie bei ca. 60% Lauf und 40% Pass. 57% seiner Bälle bringt er an, Terrell Robinson. Aber das Interessante ist, er hat 11 Touchdowns, er hat noch keine Interception geworfen. Und wenn du gut laufen kannst, wenn du keine Ballverluste verursachst, das ist ein Rezept in American Football, dann sagt dir jeder mit einer guten Defense dazu, dann wirst du auch Spiele gewinnen. Das System funktioniert. Zumindest hat es in der Hinrunde funktioniert. Glaubst du langfristig dran, Christian?
Die Imports sind auf jeden Fall ziemlich gut, alle. Das macht einen Riesenunterschied. Sean Richard ist eine gute Verstärkung mit seinem niederländischen Pass als Runningback, das merkst du schon. Bei den Rebels sieht man einfach,
dass sie gut.
Genau. Bei den Rebels sieht man einfach, dass sie sehr genau wissen, was sie tun. Der Malus in der Defense an Abgängen schien jetzt doch nicht mehr so groß zu sein, wie man das eine Woche oder zwei vor Saisonstart so ein bisschen befürchtet hat. Da sind dann doch ein paar mehr Leute zurückgekommen, als man das ursprünglich dachte. War einfach eine sehr ruhige Offseason bei den Rebels, die halt noch mit Philipp Andersen einen Riesentrumpf im Kicking-Game haben, der einfach auch mal Dinge aus 50 Yards problemlos reinnageln kann, was in der GFL die absolute Ausnahme ist. Ich glaube, dass es in dieser Saison tatsächlich nachhaltig ist. Und ich würde sogar fast vermuten, eben durch den Sieg in Braunschweig, dass die Chancen der Rebels auf Platz 1 im Norden sogar letztlich größer sind als die von Dresden. Eben auch, weil sie dann die Dresdner direkt geschlagen haben. Die Niederlage gegen Kiel, du hast es angesprochen, war komplett unnötig. Gegen Potsdam waren sie auch im Spiel drinne. Aber letztlich haben sie die beiden Mannschaften, die vor ihnen stehen, bis jetzt je einmal gespielt und je einmal halt auch geschlagen. Und die Dresdner unter anderem sehr deutlich geschlagen. Also den direkten Vergleich werden die Monarchs nicht mehr holen. Von daher, das könnte dieses ominöse vierte Team sein.
Das im Halbfinale für Randale sorgt, oder wie?
Genau. Wir haben uns ja vor der Saison gefragt, wer sind Schwäbisch Hall, Frankfurt, Braunschweig plus eins, und im Moment sehe ich die Rebels, einfach weil sie einen Tacken stabiler sind als Dresden, als zweitbestes Team im Norden an. Ich glaube aber, dass die im Draft-Prozess würde man von Upside, also das Potenzial von Dresden, an einem guten Tag können die da absolut mitspielen und da hinkommen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich machen die Rebels trotz dieser einen dämlichen Niederlage gegen Kiel insgesamt den stabileren Eindruck.
Ja, weil sie das spielen, was, also es ist nicht fancy, es ist relativ unspektakulär, ja.
Es ist auch die ersten Plays, die grundsätzlich immer für einen langen Touchdown gehen. Also irgendwann wird es halt auch, glaube ich, hoffentlich der letzte Gegner gesehen haben, dass dann irgendwie Play-Action kommt und ein tiefer Pass. Aber da haben sie jetzt schon, sorry Nikola, haben sie jetzt schon mehrere Mannschaften von überraschen lassen.
Ja, aber trotzdem, was danach kommt, es weiß jeder, was kommt.
Ja, klar.
Es kommt eine ordentliche Dosis Lauf, es kommt ein Quarterback, der gern scrambled, und es kommt ein bisschen Pass, ja. So. Natürlich auf sehr athletische Receiver, wobei der athletischste von allen, Alex Tonkara, hat sich im ersten Spiel an der Patellasehne verletzt, der fällt aus, aber Gregor Lietzau, Hayden Daniels, Sean Richard, James Harris und Co. brauchen sie nicht verstecken. Und sie spielen ihren Stiefel halt, also sie können vielleicht nicht so viel, aber das können, was sie können, können sie gut. Ja, das ist jetzt absolut nicht despektierlich gemeint, weil es ist ja, dass die Ergebnisse stimmen ja.
Ja.
Und das ist vielleicht eine gute Lektion für andere GFL-Teams. Ja, das ist nicht herausragend, was sie spielen. Ja, ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, boah, das nehme ich jetzt als Highlight-Tape, um Werbung für die GFL zu machen.
Hm? Die erfinden den Football schematisch neu. Nee, machen sie nicht.
Aber die Ergebnisse sind da und dementsprechend muss man sagen, Respekt Rebels.
Eben. Und ich finde schon, dass es in der Offense eine kleine Evolution gegeben hat, weil sie im Passspiel dieses Jahr schon echt mehr Möglichkeiten haben als in den letzten 2-3 Jahren. Das wirkt dann schon auf mich und klar öffnet dir der Lauf immer Lücken im Passspiel. Das ist die alte Logik, die im Football, glaube ich, noch in den nächsten 100 Jahren Bestand haben wird. Und wie gesagt, das, was sie machen, machen sie einfach sehr gut. Und ganz ehrlich, solange das die Gegner nicht stoppen können, wie gesagt, Kiel hat eine sehr, sehr unterschätzte Defense in diesem Jahr. Solange das der Gegner nicht stoppen kann, machst du es halt weiter. Und bis jetzt hatten sie damit auch in fast allen Spielen Erfolg. Und ich bin überzeugt, dass die damit auch, wie gesagt, im Rückspiel gegen Dresden, im Rückspiel gegen Braunschweig denen auch echt wehtun können. Und die wissen jetzt auch, an welcher Lage sie sind. Du hast es angesprochen. Wenn die durchkommen, wenn die alles gewinnen, dann sind die Nordmeister. So. Und das wird insofern interessant. Sie fangen mit 3 Auswärtsspielen dann erstmal an. In der Rückrunde, die auch alle back-to-back-to-back. Köln, Dresden und Potsdam, wobei jetzt Dresden und Potsdam für sie jetzt nicht die ganz weiten Touren sind. Und dann kommt das Spiel gegen Braunschweig und wenn sie da in der Lage sind zu gewinnen, dann folgen dann nur noch Hamburg und Hildesheim, was dann in Anführungszeichen das Pflichtprogramm abgetan werden muss.
Ja, das Passspiel trotzdem, 203 Pässe haben sie geworfen in diesem Jahr, das ist am wenigsten der GFL, ja.
Ja, selbst, weil sie es halt auch können, ne?
Okay, die Huskies haben 217, die sind jetzt aber eher nicht Referenz. Die Frankfurter haben 213, die haben allerdings 2 Spiele weniger. Die Frankfurter haben nur 2 Spiele gespielt, also haben nur 6 Spiele in der Statistik. Das liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme die Statistik vom Spiel Eiger Comets gegen Frankfurt Universe noch nicht vorliegt. Also eigentlich haben sie 7 in der Statistik, 6. Das heißt, die werden sich da auch absetzen. Und dann schaust du halt, 25 Pässe pro Spiel ist im GFL-Durchschnitt eher gering, ja. Also die Kieler hätten 27 pro Spiel, aber die Kieler spielen was den Berliner Football sehr ähnlich ist. Also Hauptsache ja. Laufen und mobiler Quarterback und dann vielleicht das Werfen. Ja?
Wobei man halt sagen muss, dass die Berliner öfter vorne waren als Kiel und du dann natürlich eher nochmal lauflastiger wirst, als wenn du einem Rückstand hinterherjagst, so wie es Kiel in den meisten Spielen passiert ist. Weil ich glaube, dass das Run-Pass-Ratio von den beiden Mannschaften, sag ich mal, wenn du die ersten 3 Viertel nehmen würdest, so unterschiedlich nicht ist. Aber das ist eine theoretische Diskussion.
Okay, dann schauen wir mal auf Platz 4. Die Cologne Crocodiles. Im Augenblick auf Platz 4 die Saison, die ersten 6 Spiele nicht verloren. Die Bilanz bisher 5 Siege, 3 Niederlagen, 1 Unentschieden. Das Eröffnungsspiel gegen Kiel gewonnen. In Potsdam knapp gewonnen. Das Rückspiel in Kiel unentschieden gespielt, gegen Hildesheim gewonnen, in Hamburg gewonnen, in Hildesheim gewonnen. Und dann ging es gegen die Top 3 der Tabelle und da muss man doch sagen, da hat es 3 deutliche Niederlagen gesetzt, die jetzt vielleicht nicht so ganz überraschend kamen, weil jedes Mal, wenn wir uns mit Patrick Köpper unterhalten haben, du oder ich, weil ja. Wir haben ja insgesamt, glaube ich, die Spiele der Kölner gut abgedeckt, er war nie wirklich zufrieden mit seiner Mannschaft. Mit der Einstellung nicht, mit der Art, wie auf dem Platz gespielt wurde, nicht, mit der Umsetzung des Gameplans nicht. Junge Truppe und dieser Reifeschritt in der GFL von der GFL 2, den man im zweiten Jahr vielleicht erwartet hat, der kommt nicht. Da gilt gerade eher, das zweite Jahr ist das schwierige Jahr.
Ja, und ich meine, sie könnten sich halt positionsmäßig tatsächlich dann um einen Spot nach oben verbessern und tatsächlich dann Vierter werden.
Was aber auch daran liegt, dass Kiel abstürzt.
Genau, Kiel fällt raus, Potsdam kommt dazu, die Rebels sind besser als letztes Jahr. Ich meine, sie haben natürlich kurz vor Saisonbeginn 2 ihrer Imports in relativ kurzen Zeitraum dann verloren, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich sag mal so, die Spieler, die sie jetzt haben, der Edwards ist nicht schlecht, der Bradley Strauss, der Quarterback ist auch nicht schlecht, der verliert hier keine Spiele, der macht keine dummen Fehler. Das ist aber auch jetzt nichts, was herausragend ist. Und ich habe das Gefühl, dass man als Programm, was Physis betrifft, was die Tiefe auch gerade in der Defense betrifft, dass man noch nicht so weit ist. Patrick Köpper hat sich auch mehrfach darüber ausgelassen, dass die Mannschaft die Vorgaben, die er öfter mal macht, nicht so umsetzt, wie er sich das wünscht. Ich erinnere mich dann dran, nach dem Hamburg-Spiel hat er ein relativ bemerkenswertes Interview gegeben. Ich will jetzt nicht sagen.
Das war ja auch dämlich. Ich war bei dem Spiel und.
Ja, aber es geht jetzt nicht nur um diesen Double Pass, sondern es geht ja auch einfach darum, dass in der Defense nicht immer das umgesetzt
wird. Genau, das Defensive im zweiten Quarter, die haben sich wirklich, also es war so Textbook sich in den Fuß schießen.
Und ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass sie für mich eine Enttäuschung sind. Ich hätte sie vor der Saison vermutlich einen Schritt weiter gesehen. Und einen Schritt näher an der Dresdner Mannschaft, die im Umbruch ist, an der Braunschweiger Mannschaft, die nicht ganz so überragend ist wie im letzten Jahr. Zugegeben, Berlin hat einen Schritt nach vorne gemacht. Der Sieg in Potsdam, ich will nicht sagen, dass der glücklich war. Ich meine, du musst halt innerhalb von 2 Minuten erstmal 14 Punkte aufholen, so, aber 15 in dem Fall. Aber ich sag mal so, sie haben sich auf einem guten Niveau stabilisiert. Man soll das auch jetzt nicht komplett zerreden, weil die Spiele, die sie gewinnen mussten, haben sie auch relativ souverän gewonnen, außer diese Partie in Kiel, die sie eigentlich nicht mehr unentschieden spielen dürfen. Aber dieser Schritt nach vorne, vielleicht 2019. Also, weil in diesem Jahr sehe ich das nicht mehr.
Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Sache mit dem Umbruch bei Braunschweig, bei Dresden, bei Berlin, bei Kiel. Im Grunde genommen stecken ja die 4 Playoff-Teams aus dem letzten Jahr alle im Umbruch. Mehr oder weniger. Ja. Die Rebels vor allen Dingen in der Defense, die Braunschweiger und die Dresdner eigentlich quer durchs Team. Und die Kölner, die sind eine junge Mannschaft, die über die Jahre jetzt gewachsen sind aus diesen Junior Bowl Mannschaften. Und da hat man vielleicht erwartet, dass die quasi jetzt den Blinker links setzen, auf die Überholspur gehen und dann sagen, okay, wir sind eingespielt, während ihr euch findet, sind wir schon da. Und das ist halt das, was nicht passiert ist.
Genau. Also es ist jetzt nicht schlecht und wie gesagt, wenn du um die Playoffs spielst und auch einfach weit weg vom Abstiegskampf bist, dann ist es prinzipiell erstmal eine gute Geschichte. Ich glaube aber selber, dass man in Köln die Trauben ein bisschen höher gehangen hat und vor allen Dingen nach diesem Auswärtssieg in Potsdam gedacht hat, wir sind doch eigentlich nicht so weit weg. Und dann kamen ein paar, wie gesagt, die Auftritte gegen Hildesheim und Hamburg, die dann wirklich Pflichtsiege waren. Aber als dann wirklich die starken Gegner kamen, war es dann halt auch relativ schnell vorbei mit der Herrlichkeit. Also auch in Berlin, dieses 13-34 sieht jetzt am Ende knapper aus, als das Spiel über weite Strecken war. Das hatten die Rebels im zweiten Viertel entschieden. Und dass sie da einfach komplett chancenlos sind, da hätte ich jetzt mit Ausnahme vom Spiel gegen Braunschweig nicht mitgerechnet.
Tja, die Cologne Crocodiles aber trotzdem auf Playoff-Kurs. Wieso das so ist, das klären wir im nächsten Teil, wenn wir über Potsdam und Kiel sprechen. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de, Teil 3, Christian Schimmel, Nicolas Martin. Wir sprechen jetzt also über die Teams auf Platz 5 und 6 in der Tabelle der GFL Nord. Die Potsdamer sind Fünfter, der Aufsteiger. 9 Spiele gespielt, 4 Siege, 5 Niederlagen. Wir gehen das mal ein bisschen durch. Das Auftaktspiel in Hildesheim gewonnen und komplett die Hildesheimer überfahren. Zwischendurch übrigens noch Europapokalsieger gewonnen, den kleinen Europapokal, das Gegenstück zum UEFA Cup, wenn wir so wollen, die EFL in Mailand gewonnen. Das war, glaube ich, die einzige Niederlage von Mailand in diesem Jahr.
Ja, die haben, glaube ich, den Italienmeister geworden.
Ne? Genau, die sind in Italien letzte Woche Meister geworden. Gegen Bolzen, gegen die Giants aus Bozen. Dann verlieren sie zweimal gegen Dresden. In zwei Spiele, in denen sie drin waren, wo man aber das Gefühl hatte, da fehlt einfach die Erfahrung und die Abgeklärtheit im Kopf. Genau. Ja. Um so ein Spiel einfach über 4 Quarter zu spielen. Gut. Dann führen sie mit 14 Punkten gegen Köln und verlieren das noch. Das ist auch eine Sache, wo wir dann irgendwann gesagt haben, bei 1 und 3, okay, liebe Potsdamer, sieht zwar gut aus, was ihr macht, aber irgendwann müsst ihr anfangen, Spiele zu gewinnen. Gesagt, getan. Sie gewinnen gegen die Rebels, sie gewinnen gegen die Huskies, sie fegen die Keyboard Hurricanes vom Platz.
Ja.
Da dachte man, okay, gut, jetzt kommt das Duell, beste Offense der Liga oder zweitbeste Offense der Liga gegen drittbeste Offense der Liga, als es nach Braunschweig ging, 14-45, das war jetzt schon nicht so wahnsinnig überzeugend. Bei Braunschweig kannst du ja aber sagen, okay, kann passieren.
Ja.
Das erste Mal auswärts in dem Stadion, bla bla bla, ja. Was jetzt aber schon Sorgen macht und wo man das Gefühl hat, die Räder fallen jetzt komplett ab, das war das Spiel gegen Hildesheim dieses Wochenende. Das Hinspiel zur Erinnerung 56-0 gewonnen. Ich habe dieses Hinspiel gesehen.
Auswärts in Hildesheim sollte man dazu sagen.
In Hildesheim, ja. Genau. Das war auf der einen Seite ein Bulldozer, auf der anderen Seite eine süße kleine Entenfamilie. Ja, so war der Unterschied. Und jetzt verlieren sie 14-0 gegen Hildesheim in einem Spiel, das nicht besonders gut war von beiden, wo Hildesheim den Ball besser bewegt hat. Ja.
Ja.
Im ersten Scoring-Drive von Hildesheim, aber auch von Strafen der Potsdamer profitiert hat, weil bis davor hatte Hildesheim schon Möglichkeiten zu punkten, hat da aber irgendwie chancenlos Sachen liegen gelassen. Es stand 0-0 zur Halbzeit. Und am Ende gewinnt Hildesheim das 14-0, also gewinnt nicht nur in Potsdam, sondern gewinnt zu 0. Wenn es ein Team gegeben hat, dem ich nicht zugetraut hätte, gegen einen Gegner, der nicht Hamburg heißt, zu 0 zu gewinnen, dann ist es Hildesheim. Und jetzt ist es Potsdam passiert, die in dem Spiel kein Laufspiel hatten, wo man sich eigentlich denkt, naja, Hildesheim ist die letzten Jahre nicht so berühmt gewesen für Laufverteidigung, die kein Passspiel hatten. Okay, es fehlte Mirup Nielsen, Zimmermann hat sich verletzt, aber trotzdem irgendwie die Defense, die war auf dem Level, die war halt irgendwann kaputt. Aber ansonsten, was ist offensiv los in Potsdam?
Ich kann mir es immer noch nicht erklären. Das klingt jetzt echt doof. Weil ich habe das Spiel live im Stream gesehen. Ich habe am Samstag ja nicht kommentiert, sondern war ja am Sonntag in Stuttgart. Und ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Und ich müsste vielleicht nochmal intensiver ins Tape rein, auch wenn das vermutlich eines der 5 schlechtesten GFL-Spiele der Saison war. Was jetzt die Hildesheimer Leistung nicht abwerten soll. Die Hildesheimer haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gespielt. Aber Potsdam kann halt einfach viel, viel mehr. Und ja, Mürup Nielsen, ich habe eben Page als MVP benannt. Mürup Nielsen ist auch jemand, der vermutlich bei mir in den Top 5 auf jeden Fall drinne wäre, weil der ein absoluter Difference Maker ist. Vielleicht der schnellste. Ich würde gerne einen 40-Yard-Sprint zwischen Page und Mürup Nielsen. Dafür würde ich zahlen. Vielleicht kann man das im Vorfeld des Rückspiels machen. Die haben ja schon zweimal gegeneinander gespielt. Ach, traurig.
Wir müssten Kevin Mbappé, Kylian Mbappé mal einladen, dass der quasi auch da mitläuft.
Genau, weil Nielsen ist, der wird auf jeden Fall im 4-5er-Bereich laufen. Also über 40 Yards, was schnell ist, vielleicht sogar unter 4-5. Und für GFL-Verhältnisse absurd, das muss man sagen, denn das sind Zahlen, die ich auch. Ein Receiver, der im 4-5er-Bereich läuft, ist jetzt nicht überragend schnell in der NFL, aber er wird auch deswegen nicht vom Tablett gestoßen.
Also Mitchell Page ist 4,52 gelaufen.
Ja. Also da siehst du halt die Dimension so. Und ich glaube, dass Mirup Nielsen halt in der ähnlichen Preisklasse ist. Und der hat gefehlt, Zimmermann hat gefehlt, wobei sie eine ganze Menge deutsche Receiver in der Hinterhand haben, von denen ich gedacht habe, die könnten bei anderen GFL-Teams auch problemlos starten. Sie haben mit Gelfer bei einem Quarterback, bei dem ich immer noch nicht davon abrücke, den als einen der 5 besten Spielmacher zu sehen, auch wenn er gegen Braunschweig einen Off-Day hatte und jetzt auch gegen Hildesheim nicht überragend gut war, aber der hat bis dahin, war eher nicht der Grund für die Niederlage gegen Köln und auch nicht für die Niederlagen gegen Dresden. Da hat er mich sogar eher mehr überzeugt als Norwell. Ich weiß es nicht, Nikola. Ich weiß nicht, ob es was mit Coaching zu tun hat, ob es mit Gameplaying zu tun hat. Gegen Hildesheim war mein Eindruck auch, dass der Fokus so überhaupt nicht da war, weil man denkt, das ist eh nur Hildesheim und 56-0 und bla bla bla. Wir kennen das ja im Sport. Und dann schlägt halt Mentalität mal Qualität. Aber ich weiß nicht, ob bist du mittlerweile schlauer, weil ich krieg das immer noch nicht auf die Reihe, wie die Hildesheimer das gewonnen haben.
Ich fand's auch nicht gut. Das Spiel. Potsdam hätte einen Defense-Call gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wenn die Offense ein bisschen mehr den Ball hält und der Defense ein bisschen mehr Luft zum Atmen gibt, dann passieren vielleicht auch die Strafen nicht und Potsdam gibt die Punkte nicht ab. Also für mich war das ein klarer Kandidat für 0-0. So schlecht war es. Das war kein GFL-Niveau von beiden nicht, ja. Aber es hat gereicht für Hildesheim, die sich damit aus der größten Bedrohung rausgearbeitet haben. ich kann es mir auch nicht erklären. Also für mich war das eigentlich so, selbst wenn Potsdam lustlos an die Sache geht und vielleicht vor der Sommerpause und wir wollen uns nicht verletzen und so weiter, ja, so ein entspanntes 28-10 oder so.
Ja.
Und dabei irgendwie ab dem dritten Quarter die Uhr ausgelaufen. Was da passiert ist, ist schwer zu erklären. Es ist jetzt nicht so, dass Hildesheim einfach herausragend gut war. Das war von Potsdam einfach auch herausragend schlecht.
Ja. Ich hätte Potsdam noch eine Chance eingeräumt auf die ersten drei Plätze, wenn sie das gewonnen hätten. Jetzt ist es, meine Begriffe sind die ersten drei safe, egal in welcher Reihenfolge. Ich glaube irgendwie nicht, dass Kiel noch eine theoretische Chance hat, da oben reinzukommen. Da müsste schon viel passieren. Aber wer wird denn jetzt Vierter? Köln? Weil auch Köln hat halt einen hammerharten Start die Rückrunde. Gegen Berlin, gegen die Lions, in Dresden, gegen Potsdam.
Und dann zum Schluss nochmal gegen Hamburg. Potsdam muss noch zu Hause gegen Braunschweig ran. Zu Hause gegen die Rebels, in Köln, in Kiel.
Ja.
Und zu Hause gegen Hamburg.
Ja.
Und muss dabei
3 Punkte aufholen.
3 Punkte aufholen. Mit Köln verliert, gehen wir mal den Fall durch. Köln verliert gegen Dresden, gegen Braunschweig, gegen die Rebels. Sind sie bei 13.
Und gewinnt gegen Hamburg, genau. Ja.
Potsdam verliert gegen Braunschweig, gegen die Rebels. Sind sie bei 14. Gewinnen den Rest, dann kommt es aufs direkte Duell an.
Ja, das wird es vermutlich dann am Ende ausmachen. Das ist tatsächlich auch für beide, nicht, es ist für die Potsdamer das letzte Saisonspiel am 2.9. Köln fährt dann nochmal oder spielt dann nochmal zu Hause gegen Hamburg. Auch hier würde ich sagen, Potsdam hat mehr Talent, aber Köln ist zumindest in dem, was sie tun, sind sie stabiler. So, und ja, es wird eng. Für mich eigentlich fast eine 50-50-Situation. Und auch die Frage, wer sich halt bis Anfang September noch verletzt und wer dann spielfähig ist und ob Leute, die bei der Euro sind, sich irgendwie wehtun oder so, ja.
Briten, Dänen, Schweden, ja. Finnen, Franzosen.
Das muss man ja bei Potsdam auch klipp und klar sagen. Ja, das ist halt wirklich eine Europa-Auswahl.
Ja.
Also auch mit, genau, die haben 2 Briten in der O-Line, mit dem noch einen Finnen dazu. Und die ein Großteil der Defense ist halt mit derartigen Spielern bestückt. Und da muss man halt auch sehen. Und bei Potsdam wird sich dann die Frage in die nächsten Jahre stellen, wie nachhaltig können sie da was aufbauen? Ich meine, man gibt ja unumwunden zu, dass da einiges an Geld sitzt. Das ist ja auch gut. Schadet der Liga ja auch nicht, wenn es auch nochmal andere Vereine gibt, die da investieren können. Die Frage ist wirklich, wie nachhaltig kannst du da was aufbauen? So, und das wird man abwarten müssen. Und dieses Jahr kann es für die Playoffs reichen. Ich glaube, wenn ich Erster im Süden bin, dann will ich eher gegen Köln als gegen Potsdam spielen, weil die Kölner sind berechenbarer. Weil ich glaube, dass Potsdam an einem guten Tag halt selbst Mannschaften wie Halle oder Frankfurt wehtun kann. Frankfurt vielleicht noch weniger durch die Defense, aber ja.
Und Köln kann auch von Kiel nicht abgefangen werden. Das wäre unser nächstes Team. Kiel mit 10 Spielen, 7-13, also 3 Siege, 6 Niederlagen, 1 Unentschieden. Weil, wenn wir das durchrechnen, Köln hat noch 5 Spiele.
Ja.
Kiel spielt noch gegen Braunschweig, Potsdam und zweimal Hildesheim. Gut, zweimal Hildesheim nehmen wir einfach mal aus der Rechnung raus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kiel gegen Braunschweig verliert, ist relativ hoch.
Ja.
Dann sind sie bei 15 Minuspunkten.
Ja.
Köln hat noch 5 Spiele. Dresden, Braunschweig, Rebels, Potsdam. Verlieren sie alle 4, sind sie auch bei 15. Und dann müsste ja Potsdam immer, dann müssen Kieler noch an Potsdam vorbeikommen. Aber for the sake of the argument sind sie bei 15. Allerdings hat Köln den direkten Vergleich gewonnen. Das letzte Spiel von Köln, was nicht in dieser Rechnung bisher auftaucht, ist das von Hamburg. Und das heißt, damit die Kieler, wenn sie gegen Braunschweig verlieren, an Köln vorbeikommen, und das ist ihre einzige Chance in die Playoffs rein, ne? Weil an Dresden, Braunschweig, Berlin kommen sie nicht vorbei. Die einzige Chance für die Kieler reinzukommen ist, dass Köln, also wenn die Kieler nicht Braunschweig schlagen, ist, dass Köln gegen Hamburg Punkte liegen lässt. Zu Hause.
Ja, an dem letzten Spieltag, wo Köln weiß, dass sie vermutlich mit einem Sieg reinkommen.
Genau. Und wo Hamburg schon längst weiß, dass sie in der Relegation sind.
Ja, im Normalfall.
Sehe ich nicht.
Nee. Müsste viel passieren.
Und das nächste Problem ist, wenn Köln gegen Potsdam gewinnt, hat auch Potsdam dann plötzlich Pluspunkte, die Kiel halt irgendwann nicht mehr aufholen kann. Weil Potsdam spielt noch einmal gegen die Huskies Einmal gegen Kiel, also Kiel müsste Potsdam schlagen. Ja. Und selbst dann haben sie den direkten Vergleich nicht. Also ich sehe nicht, wie Kiel noch in die Playoffs will.
Ist unwahrscheinlich, wobei man sagen muss, dass das eine gute Entwicklung ist, wenn man von den Kielern überhaupt über Playoffs redet. Ne? Also das sah am Anfang noch eher in Richtung Platz 7, zwischen 6 und 8 aus, aber ja, die haben sich stabilisiert, die sind besser geworden, die werden ein Jahr zum Aufbau brauchen, mindestens. Ja,
das Ding ist halt, hätten die Rebels dieses Spiel gegen Kiel nicht verloren, würden über den Rebels, über den Kiel dann gar nicht über die Playoffs reden. Ja, also ja, Lucky logisch. Punch, der an der Situation aber nichts ändert, dass Kiel eigentlich ja irgendwie im Tabellenmittelfeld gefangen ist und also weder nach oben noch nach unten noch was geht.
Ja. Genau. So sieht's im Moment aus, klar.
Und bei Kiel muss man schauen, weil die Offseason war zu ruhig für meine Begriffe. Die Imports, da hat man auch sich teilweise sehr spät entschieden, musste sich umentscheiden, weil der eine Receiver nicht kam, dann kam der Running Back zu spät, dann wurde der Quarterback nicht getauscht, aber mit Lenoris Footman wurde ein Zweiter geholt. Der DB, der amerikanische DB, hat mich jetzt noch nicht so überzeugt.
Ich glaube, der hat in Kiel, glaube ich, auch wenn man da die Reaktion der Fans liest, relativ wenig überzeugt.
Also, wie heißt er? Giles, glaube ich, ne? Keine Interception als Ami-DB ist halt ein bisschen schwach, ne?
Ja. Ja, und ist halt auch zum Teil in Coverage geschlagen worden. Es geht ja nicht zwingend. Interceptions sind ja eine sehr varianzreiche Statistik. Aber wenn du zum Teil halt geschlagen wirst, und zwar oft geschlagen wirst, dann ist das nicht zwingend das Gute, wenn du als einer der wenigen diese Mannschaft dann halt sportlich anführen sollst.
Ja, gut, aber wenn du Shutdown-Corner bist, dann
im Normalfall wirst du die Gelegenheit kriegen.
Solltest du normalerweise zwischendurch mal einen Gegner bestrafen, wenn er in deine Richtung wirft. So. Und im Grunde genommen hat man das Gefühl, wird vor allen Dingen er bestraft.
Ja, genau. Also ihm wird auch nicht aus dem Weg gegangen, sodass ihn jetzt keiner anwerfen würde oder so.
Nee. Genau. Also deshalb, das muss sich finden. Wie gesagt, den Super-GAU hat man verhindert, wenn man halt schon früh Hamburg geschlagen hat und sich früh in Potsdam erarbeitet hat, dass man, glaube ich, nicht allzu nervös geworden ist. Aber die Ergebnisse in Dresden, in Potsdam, in Braunschweig sind halt nicht zwingend ermutigend, was die Entwicklung betrifft. Dafür, dass es halt entweder ein Aufsteiger war oder halt Teams im Umbruch. Da muss man gucken, ob Kiel genauso schnell einen Umbruch schaffen kann wie die anderen auch, zumal mit Lübeck, mit Elmshorn, mit Hamburg auch Teams in der Nähe sind, die jetzt auch nicht schlafen.
Genau, und auf der anderen Seite muss man halt wirklich sagen, das Positive kann vielleicht sein, dass du ab Mitte der Saison weißt, wo du rauskommen wirst und das ist im Mittelfeld der GFL Nord, nicht in Playoffs und dass du schon sehr früh dich auf 2019 vorbereiten kannst.
Ja, das und sie bräuchten mal Ruhe im Coaching-Staff, nicht wieder durchtauschen, mal schauen, ob es dieses Jahr da klappt. Gut, dann kurze Pause und dann sprechen wir über den Tabellenkeller in der GFL Nord, wobei der schon gefühlt entschieden ist. Bis gleich.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels. Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de.
Teil 4 in Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier auf meinsportradio.de. Nicolas Martin, Christian Schimmel. Und wir sprechen also über die letzten beiden in der Tabelle im Norden. Die Hildesheim Invaders, die Hamburg Huskies. Die Hildesheim Invaders, 8 Spiele gespielt. 2 Siege, 6 Niederlagen. Mit 6 Niederlagen gestartet. Und jetzt die letzten 2 gewonnen. Gegen die Huskies, 23-9. Und gegen die Royals, 14-0. Und das ist deshalb so relevant, weil war nach dem Sieg gegen die Huskies zumindest noch die theoretische Möglichkeit da für die Huskies, das Rückspiel mit 15 zu gewinnen, den direkten Vergleich zu gewinnen und sich darauf zu verlassen, dass wenn Hildesheim sonst nichts mehr gewinnt, das reichen könnte. Dadurch, dass Hildesheim jetzt in Potsdam gewonnen hat, sind die Huskies unter Zugzwang, weil sie müssen jetzt das Rückspiel mit mehr als 14 gewinnen, plus ein anderes Spiel. Das heißt, auf Hildesheimer Seite kann man sich jetzt eigentlich fast auf dieses Hamburg-Spiel konzentrieren, schauen, dass man das über die Runden bringt, alles erlaubt, außer mit mehr als 15 verlieren. Und Genau. Dann ist die Sorge um den Klassenerhalt eigentlich schon durch. Es ändert aber nichts daran, dass Hildesheim sich trotzdem was einfallen lassen muss, weil, gesetzt den Fall, die lassen die Huskies hinter sich. Ich meine, sie haben dann die Huskies dieses Jahr hinter sich gelassen, sie haben letztes Jahr die Huskies und die Adler hinter sich gelassen und sie haben das Jahr davor die Huskies und die Adler und die Panther hinter sich gelassen. Wer das aber verfolgt, hat gemerkt, die Panther sind runter, die Adler sind runter, sollten die Huskies runtergehen und wer auch immer aus der GFL 2 hochkommen, irgendwann wird die Luft da unten dünn, wenn nichts passiert.
Klar, das haben wir in den letzten Jahren die anderen Vereine dann feststellen müssen. Auch Berlin hat ja immer noch eine oder zwei Mannschaften, die schlechter waren. Und wenn man jetzt sieht, wie es bei denen in der GFL 2 aussieht.
Kommen wir gleich dann, zu, ne? Kommen wir machen ein fünftes Segment zur GFL 2 Nord.
Ja, dann sieht's ganz, ganz, ganz böse aus. Auf der anderen Seite hat sich Hildesheim zumindest stabilisiert, Nicola. Und die haben auch nochmal den Mut gehabt, nochmal zu investieren. Nochmal einen neuen Quarterback geholt, nochmal Jalil Awini geholt, der die als Athlet auch zumindest schon mal weiterhilft. Und ich glaube jetzt auch, dass die in die beiden Partien gegen Kiel, die jetzt Back-to-Back Anfang August sind, reingehen und sagen, lass uns doch mal versuchen, nochmal Sechster zu werden und die Kieler in den beiden Partien zu schlagen. Für mich sind sie da auch nicht chancenlos.
Nee. Das Problem, was ich habe, ist, damit ist das Matchup so gar nicht passt. Kiel ist lauflastig. Hildesheims Laufverteidigung ist jetzt nicht gerade das, wofür sie berüchtigt sind. Und du hast es vorhin angesprochen, Kiel ist vielleicht die unterschätzteste Defense in der GFL. Und die O-Line von Hildesheim ist jetzt auch nicht gerade famos. Das ist jetzt so eine Kombo, die nur bedingt gefällt. Egal, wer Quarterback ist, ob Mumphrey oder Johnson.
Ja, wobei ich glaube, dass das Mindset der Hildesheimer sein wird. Weißt du? Also wenn du in Potsdam gewinnst, dann sieht jetzt Kiel jetzt auch nicht unbedingt unschlagbar aus. Und,
wobei das Potsdam, das Kiel geschlagen hat, nicht ansatzweise so aussah, wie das Potsdam das gegen Hildesheim verloren hat. Aber ja, klar.
Das ist korrekt. Und trotzdem ist es für Hildesheim, glaube ich, echt ein. Für die war das, also ab dem Zeitpunkt, als sie gemerkt haben, dass gegen Potsdam was geht, dann war das deren German Bowl. Den ersten Teil hatten sie eigentlich schon gespielt, indem sie die Hamburger zu Hause geschlagen haben. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht das qualitativ beste Spiel. Das ist aber auch völlig egal, wenn du Hildesheim bist. Es geht da um die Punkte und die haben sie geholt. Und damit sind sie jetzt zumindest vermeintlich auf der sicheren Seite. Man darf ja nicht vergessen, dass die Hamburger außerhalb vom Spiel gegen Hildesheim auch nur noch drei Spiele haben. Und die einzige Partie, wo ich, also ich meine, Potsdam hat jetzt schon mal bewiesen, dass sie sich hinlegen können. Aber normalerweise gibt es da nichts zu holen. Gegen die Rebels gibt es nichts zu holen. Und das Problem, was das Köln-Spiel betrifft, ist, die Kölner werden den Sieg vermutlich brauchen, um in die Playoffs zu kommen. Sonst könnte man sagen, okay, die könnten sie vielleicht schlagen, wenn die Kölner da ein bisschen die Leine locker lassen.
Und insofern du weißt schon, wer bei Köln coacht.
Ja, ja, klar.
Leine locker lassen?
Herr Köpper und Herr Odenthal, die ihre Einheiten sehr gerne spüren lassen, wenn was nicht läuft und die Zuschauer da auch hin und wieder daran teilhaben lassen.
Das ist immer so, Streams aus Köln sind nicht jugendfrei, deswegen, ja. Also FSK 18.
Es kommt darauf an, wie es hier Köln läuft, aber in dieser Saison war es keiner von denen. Aber trotzdem wäre das ein Szenario, was ich mir hätte ausmalen können, Nicola. Jetzt fällt mir das schwer und dann ist es, wenn du als Hildesheim ein Spieltag vorher gerettet bist, dann ist es mit Sicherheit eine gute Nachricht, eine bessere, als vielleicht viele vermutet hätten. Ich habe sie vor der Saison schwächer eingeschätzt als Hamburg. Wo sie sich meiner Meinung nach Gedanken machen müssen, ist, die hatten relativ viele Probleme in der Offseason, Coaching, ein Headcoach, der nicht gekommen ist, auch ein paar Umwälzungen bei den Imports, dass sie da einfach ein bisschen Stabilität reinkriegen, früh für 2019 planen können und einfach dann einen Schritt nach vorne machen. Weil, also für mich ist es nicht gesetzt, dass jemand aus der GFL 2 Hamburg tatsächlich schlägt, weil ich finde nicht, dass die so chancenlos sind, wie jetzt andere Teams in den letzten Jahren im Norden, aber die anderen Teams pennen nicht. Und du musst dann jetzt halt irgendwann mal anfangen, dich auch mal in Richtung, zumindest mal in Richtung Köln zu orientieren. Und da waren sie zumindest im letzten Jahr relativ weit weg von. Und auch in dieser Saison hatten sie in den beiden Spielen eigentlich nicht wirklich eine Chance.
Ja, wie gesagt, also Hildesheim kann auch so langsam für 2019 planen. Bloß, wie gesagt, da muss halt was passieren, weil das war jetzt, obwohl vielleicht souveräner als letztes Jahr, aber das war jetzt nicht so wahnsinnig gut bisher, als dass man sich darauf ausruhen könnte. Und wie gesagt, sollte Hamburg absteigen, dann wird irgendwann die Luft dünn. Hamburg.
Ja.
Gegen Berlin 0,24, gegen Kiel 14,24, gegen Braunschweig 0,45, gegen Dresden 6,42, in Braunschweig 0,39, in Kiel 13,48, gegen Köln 28,43, gegen Potsdam 24,42, in Hildesheim 9,23, in Dresden 14,52. Bilanz 0-10. Und wie gesagt, jetzt zwei Spiele hinter Hildesheim mit einem direkten Vergleich, der schlecht aussieht. Mit Quentin Williams in die Saison gestartet als Quarterback, zwischendurch Moritz Mark als Starter gehabt. Dann, jetzt in Dresden, war der Quentin Williams Quarterback, habe ich gesehen.
Und Safety, zumindest stellenweise.
Und Safety, genau. Quentin Williams, der auch Receiver gespielt hat. Der Lichtblick ist Colby Goodwin, der Yard um Yard um Yard um Yard macht. Obwohl sie nicht werfen können, macht der seine 4,5 Yards pro Lauf. Bloß, den kannst du auch nicht 60 Mal pro Spiel laufen lassen.
Auch wenn Hamburg das probiert hat.
Ja, ja. Mir fällt dazu zu Hamburg nicht mehr so viel ein, wo ich sagen könnte, das sehe ich jetzt positiv für den restlichen Saisonverlauf. Und nachdem die GFL 2 ja aussieht, als könnte es ein Kampf bis zum Ende werden, fürchte ich, dass auch die Relegation jetzt kein Geschenk wird.
Nee, wird's auch nicht, aber es ist zumindest auch keine absolute Überfliegermannschaft wie Potsdam letztes Jahr drin. Also, nein, wir werden ja jetzt gleich noch kommen, was kann die Hoffnung machen? Also Colby Goodwin ist einer für mich einer der 5 besten Running Backs der Liga. Widersprichst du mir?
Nein.
Gut.
Aber das Problem ist halt, er ist halt in einem alleine. Team, auf, wo er wirklich auf verlorenem Posten ist.
Ja, das kann dir irgendwie Hoffnung machen. Und ich fand, Mark hat es gar nicht so schlecht gemacht auf Quarterback. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt im letzten Spiel nicht gespielt hat, ob da vielleicht eine Verletzung war, keine Ahnung.
Also für mich ist, zumindest vom Auftritt her, Quentin Williams zumindest als Quarterback das Geld eines Imports nicht wert, weil er ist kein Upgrade zu Moritz Mark.
Er macht's nicht viel besser. Das stimmt. Und er gibt dir aber auf einer Receiver-Position mehr als Mark durch die Athletik, die Williams halt hat. Und von daher, wenn ich Hamburg bin, dann werfe ich natürlich nochmal in dieses Spiel gegen Hildesheim alles rein. Wenn ich da aber den direkten Vergleich nicht gewinne, dann weiß ich auch, wie ich die letzten beiden Partien angehe. So, und wo ich dann wirklich versuche, mich einzuspielen, ein bisschen für die Relegation was einzuüben, gegebenenfalls auch durchzuwechseln, dass sich ja keiner von den wichtigen Spielern verletzt. Ich sehe sie in der Relegation nicht chancenlos dieses Jahr. Ich sehe sie nicht chancenlos. Ich weiß nicht, ob ich sie dann als Favorit sehen würde. Kommt dann auch darauf an, wer es jetzt dann im Norden letztlich wird. Aber wir haben ja beide so ein bisschen diesen Schritt nach vorne prognostiziert vor der Saison. Und der ist in vielen Bereichen hat er ja nicht stattgefunden. Also auch was Kadertiefe oder ähnliche Sachen betrifft. Das ist nach wie vor wirklich problematisch. Auch die hatten noch mit einem Wechsel auf Head Coach zu kämpfen, haben jetzt einen neuen Offensive Coordinator geholt Mitte der Saison mit Kirk Heidelberg, ja.
Ist, der ja ein guter Coach ist, aber der mit dem, was er hat, keine Bäume ausreißen kann.
Ja. Ja. Also es fällt gerade schwer, große Hoffnung zu machen, außer dass ich wirklich glaube, im Gegensatz zu den Adlern letztes Jahr, dass ich mir relativ sicher bin, dass es keine absoluten Blowouts werden in der Relegation.
Aber trotzdem wird es schwer.
Ja klar, logisch. Zumal, wenn du vielleicht in diese Relegation gehst und dann wirklich alles in der GFL verloren hast, wenn du gar nicht mehr weißt, wie es ist zu gewinnen.
Das ist natürlich dann auch ein Problem, ja klar. Aber defensiv hatte man Spieler erwartet, die dann nicht kamen, also Miloš Lisanin zum Beispiel, Michael Taylor ist verletzt, fehlt. Der amerikanische DB hat sich früh in der Saison verletzt, ist ausgefallen.
Ja. Ist auch vieles einfach auch mies gelaufen für die Hamburger, das muss man schon noch sagen.
Da kommt dann eins zum anderen, ne?
Wobei, wenn Taylor wieder fit ist, dann wird es auch in der Defense wieder positiver aussehen. Das ist einfach einer der besseren Linebacker in der GFL.
Würde ich aber aktuell nicht von ausgehen, dass wir den nochmal für Hamburg auf dem Platz sehen.
Ja.
Müssen wir abwarten. Von daher müssen wir mal gucken, wie das da funktioniert. Also für die Hamburger und den Hörern, wir würden gern positiver sein, aber fällt uns ein bisschen schwer. Also ich meine, der ein oder andere hier in der Diskussionsrunde hat ja durchaus auch Hamburger Wurzeln. Auch wenn es ihn jetzt etwa 3000 Kilometer weiter südlich verschlagen hat, aber Hamburger Sport ist ein Problem und die Huskies sind keine Ausnahme.
Genau. Und ja, wir werden jetzt mal das beobachten müssen. Und wie gesagt, in der Relegation werden sie für mich nicht chancenlos. Die zu vermeiden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Genau. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann schauen wir zum einen auf die GFL 2 Nord und dann sagen wir ihnen noch, wenn sie unbedingt Football sehen wollen, wo sie sich umschauen müssen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass gar kein Football stattfindet. Es gibt die GFL Juniors Playoffs.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl Teil 5. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt noch über die GFL 2. Das ist dann nicht Road to German Bowl, das ist mehr Road to GFL oder Road to GFL. Und über die GFL Juniors, das ist mehr Road to Junior Bowl, aber thematisch ähnlich. Wir sind bei deutschem Football und wir sind bei dem, was in der Liga passiert. Und wir schauen auf die Tabelle in der GFL 2 Nord. Die Panther, die Düsseldorf Panther, das Traditionsteam, lange Zeit Rekordmeister gewesen, bevor es dann seit den 2000ern vor allen Dingen auf und ab geht und öfters ab als auf. 9 Spiele, 8 Siege, eine Niederlage, 16-2 Punkte. Die Niederlage, die kam am Wochenende bei den Elmshorn Fighting Pirates, die mit 7 Siegen und 3 Niederlagen auf Platz 2 parken. Die Rostock Griffins, 6 Siege, 2 Niederlagen auf Platz 3. Die Solingen Paladins, 6 Siege, 3 Niederlagen auf Platz 4. Die DB Cougars, 4 Siege, 4 Niederlagen auf Platz 5. Die Langfeld Longhorns, Langfeld liegt bei Düsseldorf, für die es nicht wissen. 3 Siege, 6 Niederlagen auf Platz 6. Zuletzt gegen die Adler gewonnen, die Berlin Adler. Der German Bowl-Sieger 2010 und der Euro Bowl-Sieger 2011, 2014. Der German Bowl-Sieger 2009, Entschuldigung. Und der Euro Bowl-Sieger 2011, 2014. 2010, 2014. Ich krieg's irgendwann noch hin. Also German Bowl 2009, Euro Bowl 2010 und 2014. Die Adler in der GFL 2 jetzt in einem Sieg und 8 Niederlagen in akuter Abstiegsgefahr, weil in der GFL 2 steigen die letzten 2 automatisch ab. Und die Paderborn Dolphins, 1 Sieg, 9 Niederlagen. Das ist der Tabellenletzte. Fangen wir vielleicht mal bei den anderen an, Christian. Die haben direkt zum Anfang der Rückrunde, am 11. August, ein Auswärtsspiel in Langenfeld. Wenn sie das nicht gewinnen, dann haben sie 10 Spiele, haben noch 4 Spiele da, hätten 3 Siege Rückstand auf die Langenfeld Longhorns und den direkten Vergleich verloren. Das heißt, sie bräuchten ab dann einen Sweep und ich glaube, die müssen noch nach Düsseldorf, das wird dann schwer. Also Berlin muss in Langenfeld gewinnen, sonst ist ein Traditionsteam der GFL der letzten 30, 35-jährigen Geschichte der deutschen Bundesliga und die anderen waren schon mal in Liga 2, dann ist es in Liga 3.
Ja, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, insbesondere der Euro Bowl von 2014, das ist jetzt 4 Jahre her. Das ist jetzt keine 20 Jahre irgendwie her und die Niederlage gegen Langenfeld jetzt am Wochenende, die hat richtig, richtig wehgetan, weil man da so ein bisschen den Anschluss verloren hat. Ich meine, die gute Nachricht ist, es war relativ knapp mit 16-9, den direkten Vergleich könnte man da durchaus noch holen. Das müsste man in einer langen Auswärtsdraw erstmal schaffen. Ansonsten ein 3-Punkt-Sieg gegen Lübeck, zum Teil gegen die guten Mannschaften, echt chancenlos gewesen. Es ist wenig, was einen in Berlin Hoffnung macht. Ich meine, Talib Weiss war als Head Coach angekündigt, ist dann letztlich auch nicht gekommen. Momentan sieht es, und ich meine, es hieß ja am Anfang, wir wollen zurück in die GFL 1. Und momentan sieht es wirklich nach Neuaufbau in Liga 3 aus. Und das große Problem.
Der einzige Sieg von Paderborn ist ein Sieg gegen die Adler mit 30 Punkten. Ja.
Eben,
das also heißt, das, der direkte Vergleich ist auch schon mal tot.
Der ist unter normalen Umständen ist der tot, klar. Also das werden sie normalerweise nicht so hoch abgeben, zumal ja auch einfach zwei Mannschaften absteigen, nicht nur eine. Und das große Problem für Berlin ist, die Rebels sehen sehr gut aus, die Royals sehen gut aus. Und ein Großteil vielleicht auch von einigen talentierten Jugendspielern würde dann vielleicht den Weg auch dann zu den beiden Vereinen suchen. Auf der anderen Seite können die Adler dann schon damit auch buchen, dass sie sagen, hier passt auf Jungs, ihr könnt bei uns relativ zeitnah spielen. Die haben ein gutes Jugendprogramm. Ich hatte schon die Befürchtung oder die Vermutung, dass sie jetzt nicht zwingend um die Topplätze mitspielen können, dass sie jetzt so im Tabellenkeller stehen, hätte ich vor der Saison allerdings nicht für möglich gehalten.
Nicht?
Nee. Also als ich dann gesehen habe, wie sich die Offseason entwickelt hat, dann ja. Aber im Januar oder so hätte ich das nicht gedacht.
Ja, mit Teddy Boyce als Headcoach glaube ich auch nicht, aber als es dann hieß, der kommt plötzlich nicht, dachte ich so, oh oh.
Das war ein Alarmsignal, ja.
Das war dann der Punkt, wo es dann unangenehm wurde bei den Adlern. Aber wie gesagt, im Tabellenkeller, Paderborn, Adler. Ich glaube, wenn Langfeld gewinnt, muss ich, glaube ich, auch Lübeck nicht mehr so viele Sorgen machen.
Ja.
Lübeck, die letztes Jahr in der Position waren, wie Adler und Paderborn jetzt, die sich irgendwie gerade so noch so gerettet haben. Ja, dann schauen wir auf den oberen Teil der Tabelle. Düsseldorf, Elmshorn, Rostock. Rostock hat's, soweit ich weiß, glaube ich, sogar noch selber in der Hand.
Ja, die haben tatsächlich in Langfeld verloren und gegen
und in Soling. Und
in Soling verloren, aber
sie haben noch
die haben beiden noch Spiele gegen Düsseldorf kommen noch.
Genau. Also, sie haben Elmshorn einmal geschlagen.
Ja.
Mit drei. Also ist noch knapp. Und Rostock ist eigentlich ein Team. Ich glaube, die sind schon mal froh, dass sie den Klassenerhalt so früh geschafft haben. So, das ist Punkt 1. Jetzt ist die Frage, was geht nach oben? Das Problem, das Rostock natürlich hat, wenn man ein bisschen weiter strickt und sich nach oben denkt, wenn man sich anschaut, wo Rostock auf der Landkarte so liegt und was da so GFL, GFL2 technisch so um die Ecke liegt, nichts. Also so wirklich nichts. Das nächste ist halt Berlin oder Kiel. Und das sind dann jeweils mindestens 200 Kilometer oder Lübeck. Ja, aber Lübeck, da bullen dann schon Elmshorn, Kiel und Hamburg dran. Ich glaube nicht, dass so viele Lübecker sagen, oh komm, lass mal nach Rostock fahren. Das heißt also, Rostock hätte perspektivisch irgendwie, glaube ich, ein Tiefenproblem in Sachen Kader für die GFL. Aber sie haben es noch selber in der Hand. Elmshorn muss hoffen, dass Rostock Düsseldorf Punkte klaut. Wenn Düsseldorf sich einmal gegen Rostock oder Solingen hinlegt, dann geht noch was für Elmshorn.
Ja.
Wenn sie das Rückspiel gewinnen. Und Düsseldorf, die bisher nach einem souveränen Meister aussah, durch diese Niederlage jetzt in Elmshorn ist das Ganze wieder plötzlich relativ offen geworden.
Also haben Solingen auch nur mit einem Punkt geschlagen. Ich meine, Solingen hat auch nur 6 Minuspunkte
zu Hause, bis jetzt. Ja, 14-13 gewonnen.
Und dieses Rückspiel am 11.8. wird schon für die Düsseldorfer, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Partie werden. Denn Solingen wird sich da was ausrechnen. Düsseldorf mit einer überragenden Defense, muss man sagen, in keinem Spiel mehr.
Zumal Solingen hat gegen Elmshorn gewonnen, 48-27, gegen Langfeld 71-17, gegen Berlin 56-30, gegen Paderborn 44-14. Die scheinen richtig in Schwung zu kommen.
Ja, und nachdem Saisonstart eher harzig war, mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen, die sind vermutlich wirklich traurig um diese Sommerpause im Moment. Aber ich würde die aus dem Aufstiegsrennen noch nicht wirklich rausnehmen. Und das ist, glaube ich, für einen Aufsteiger eine bemerkenswerte Leistung. Düsseldorf, wie gesagt, mit einer tollen Defense. Die haben nur ein einziges Mal mehr als 14 Punkte zugelassen. Das war eben bei der Niederlage in Elmshorn mit 21-28. Vier Shutouts dabei gehabt, was echt bemerkenswert ist.
Und Düsseldorf mit dem Selbstverständnis, dass man eigentlich in die GFL gehört.
Ja, aber sie konnten es halt auch untermauern, ne? Also letztes Jahr auf Platz 2 angekommen und da nur gegen eine sehr gute Potsdamer Mannschaft gescheitert. Und dieses Jahr, wie gesagt, bis auf die Partie in Elmshorn war das ja wirklich souverän. Und was bei den Düsseldorfern, glaube ich, entscheidend war, dass sie wirklich viele gute deutsche Spieler die halt auch runtergegangen sind, die aber in Düsseldorf geblieben sind. Also nur mal beispielhaft einen Till Jansen zu nennen. So. Da ist schon noch eine Menge Talent im Kader und von daher, die sind für mich nach wie vor der Favorit, aber es gibt im Norden schon eine Menge Mannschaften, die dann auch oben mitspielen können und das macht es wirklich spannend. Das ist eine gute Geschichte für die GFL Nord. Ich denke, Lübeck hat mit dem Aufstiegskampf nichts mehr zu tun, aber selbst Solingen würde ich nicht rausnehmen, insbesondere dann nicht, wenn sie das Rückspiel gegen die Düsseldorfer gewinnen sollten.
Und es ist doch schön, dass wir Spannung haben. Das hatten wir die letzten Jahre ja nicht immer. Aber das könnte jetzt echt ein Vierkampf werden.
Ja.
Und jedes Spiel zählt und von daher...
Andersrum glaube ich halt, wenn Düsseldorf in Solingen gewinnt, ist Solingen halt raus aus dem Aufstiegskampf. Also
ja, aber
allein durch den direkten Vergleich.
Wir dürfen aber nicht vergessen, Solingen ist Aufsteiger. Also
eben, also die wollen...
Und der Sprung von der dritten in die zweite Liga, dass du dann schon zum Ende der Hinrunde nach neun Spielen als den Klassenhalt sicher hast, das ist ein super Ergebnis für einen Aufsteiger.
Ja.
Also überhaupt Elmshorn, Rostock, Solingen können froh sein.
Genau, also ich meine Rostock, weil hat ja letztes
Jahr... Die müssen jetzt nur noch nach oben gucken, nach unten brauchen die gar nicht mehr schauen, nach von unten kommt nichts mehr.
Ich wollte gerade sagen, die etablierten Mannschaften, die eigentlich oben mitspielen, Lübeck, Berlin, Paderborn, das sind die Truppen, die im Mittelfeld oder im Abstiegskampf stecken. Rostock hat letztes Jahr eine super Saison als Aufsteiger gespielt und natürlich hast du jetzt nicht die vielen, sag ich mal, GFL-Teams um dich rum, wo du jetzt rekrutieren kannst. Auf der anderen Seite können die auch das Talent vermutlich relativ gut in Rostock halten. Und mit denen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen und aber da so weitermachen, die haben ja auch dieses Jahr ein sehr, sehr gut besuchtes Spiel im Ostseestadion gemacht. Ich glaube, dass mit denen in den nächsten 2-3 Jahren wirklich zu rechnen sein wird. Und vielleicht haben sie dieses Jahr sogar noch eine Chance, tatsächlich hoch, zumindest in der Relegation zu spielen.
Zum Glück jetzt keine Interconference mehr, weil ich stelle dir vor, Rostock steigt auf und Ravensburg steigt auf. Das Interconference-Spiel ist auch kein Geschenk.
Ja. Selbst wenn Ravensburg nicht aufsteigt, Rostock-Kempten oder Rostock-Kirchdorf klingt auch nach drei Tagen Anreise.
Nun ja, also, das zur GFL 2 dort und die GFL 2 und die GFL machen Pause. Das liegt daran, nächste Woche, also 14. und 15. Juli, ist nicht nur WM-Finale, sondern auch der Nachholspieltag angesetzt gewesen. Da durften sich nur Teams reinsetzen, deren Spiel ausgefallen ist in der ersten Saisonhälfte. Ist aber nichts ausgefallen, deshalb wäre da sowieso frei gewesen. Die nächsten 2 Wochen sind frei, weil da eigentlich am 21. und 22. das Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft für die EM losgehen sollte, die ein Wochenende später stattfinden sollte. Wie wir alle wissen, diese EM findet also nicht so geplant statt, wie es eigentlich gedacht war. Eigentlich sollten 4 Teams in Frankfurt antreten. Deutschland, Frankreich, Österreich und also Deutschland, Italien. Österreich, Frankreich und Italien. Durch Streitigkeiten im Europäischen Verband findet die EM jetzt in Fanta statt, in der Nähe von Helsinki. Den Ort kennt man vor allen Dingen als den Ort des Flughafens von Helsinki. Mit Finnland, Schweden, Dänemark, Frankreich, Österreich und Großbritannien. Deutschland, Italien sind raus. Man hat vom Europäischen Verband auch jetzt nicht mehr so viel gehört. Diese Querelen lassen wir auch mal beiseite. Jetzt ist halt eine riesen Lücke im Spielplan. Am 21. spielen die Munich Cowboys gegen die Kirchdorf Wildcats. Am 28. die Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys. Und dann gibt's noch 2 GFL-2-Spiele. Die Montabaur Fighting Farmers haben am 28. glaube ich die Gießen Golden Dragons zu Gast. Und am 29. haben die Albershausen Crusaders die Ravensburg Razorbacks zu Gast. Oder andersrum. Das sind die einzigen Spiele, die stattfinden. Sollten Sie dennoch Live-Football sehen wollen, mal gucken, ob in der 3., 4., 5., 6. Liga was passiert. Wobei, da ist sehr oft Sommerpause. Ein paar Ligen sind auch schon durch. Was aber definitiv stattfindet, sind am Wochenende die Playoffs in der GFL Juniors. Nur als Hinweis, die Wiesbaden Phantoms gegen die Dresden Monarchs im Helmut-Schön-Sportpark in Wiesbaden, also jetzt auch in einem Stadion, nicht nur auf einem Sportplatz, das am Samstag um 15 Uhr, ebenfalls am Samstag um 15 Uhr bei den Scorpions auf den TuS 1 Platz, das ist der Kunstrasenplatz auf Parkplatzseite hinterm Grazi-Stadion, die Stuttgart Scorpions gegen die Darmstadt Diamonds, dann GFL Juniors Viertelfinale, wer in der Nähe von Düsseldorf wohnt, sollte unbedingt am 14. Juli um 17 Uhr am Samstag Panther gegen Unicorns anschauen. Also die U19 der Panther gegen die U19 der Unicorns. Das wird bestimmt auch nicht schlecht. Und am Sonntag in Hamburg die Hamburg Huskies empfangen am Jahnring, also bei den Pios, also Jahnring, Ecke, Überseering. Die Paderborn Dolphins, Sonntag um 14 Uhr. Ich vermute mal, da hat man ein bisschen vorgezogen, um nicht mit einem gewissen WM-Finale zu kollidieren. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Die Halbfinals dann die Woche drauf und der Junior Bowl steht jetzt auch auf der GFL Juniors Seite, findet am 4. August statt im Vorfeld des wichtigen Spiels in der GFL Süd zwischen den Stuttgart Scorpions und den Munich Cowboys. Junior Bowl, 4. August um 13 Uhr. Ich bin sicher, es wird dann noch Infos zu Tickets geben, aber was auf jeden Fall wichtig ist, wenn sie da hingehen, es gibt einen Doubleheader, nämlich erst das Jugendfinale und dann Kracher im GFL-Abstiegskampf, also von daher schon mal den 4. August einkreisen in den Kalender. Ich werde vor Ort sein, weil ich fürs Herrenspiel abends eingeteilt bin, das heißt, den Junior Bowl schaue ich mir auf jeden Fall auch an, aber GFL Juniors, Christian, U19-Football ist definitiv die Reise wert, brauche ich, glaube ich, im Jugendcoach im Fußball nicht zu erklären, dass Jugendsport auch eine Reise wert ist.
Nee, und man sieht ja immer, wie viele Jungs dann zum Teil auch wirklich noch einen Impact bei den Seniors haben dann im nächsten Jahr oder zum Teil auch zum Saisonende. Da kann man sich darauf freuen, das sind dann die besten Jugendprogramme in Deutschland. Und Playoffs, Nikola, was gibt's Schöneres als Playoffs? Also da geht's in jedem Spiel um was, da wird die Intensität hoch sein und ich denke, die Jungs haben sich das wirklich da verdient, wenn man da vorbeischaut. Das ist guter Jugendfootball. Und der
Rahmen stimmt ja. Das bei den Panthern ist beim Stadion vom VfL Benrath, das ist ein Stadion, bei den Phantoms ist es ein Stadion, also und Scorpions und Huskies sind zwei gute Kunstrasenplätze, das ist gut.
Genau, deswegen gehen Sie hin, schauen Sie vorbei. Die Vereine und die Spieler und Verantwortlichen würden sich da natürlich drüber freuen. Wie alle, sei es von der GFL bis zur Aufbauliga.
Genau, das also zur GFL für diese Woche. Nächste Woche geht's Road to German Bowl dann wieder. Dann besprechen wir, was in der GFL Süd passiert ist und blicken dann natürlich auf die GFL 2 Süd, blicken auf das, was im GFL Juniors Viertelfinale passiert ist und schauen mal, was uns dann im Halbfinale erwartet. Und die Woche drauf, aktueller Plan, so ein bisschen Vorschau auf den neuen Spieltag und Vorschau auf die EM und Vorschau auf den Junior Bowl. Das heißt, die GFL macht Sommerpause, wir machen sie nicht. Wir gucken uns erstmal dieses WM-Finale an. Da bin ich ja emotional ein ganz kleines bisschen involviert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Road to German Bowl. Machen Sie es bis dahin gut. Tschüss.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.